Ja, endlich geht's los. Die Serie, die wir schon lange darauf geplant haben. Wir beschäftigen uns als Pastoren schon seit Anfangsjahr mit dem Römerbrief und haben gewusst, wir wollen dieses Jahr mal eine Serie machen. Und es ist scheinbar schön Wetter in Rom. Und natürlich war das nicht wirklich live gewesen, aber sie haben gefilmt, sie sind auf Rom gegangen und sie sind auf Rom gegangen, um für uns zu filmen, nicht weil wir jemand katholisch wären, sondern weil der Brief, den Paulus schreibt, den wir anschauen wollen, an Christen in Rom geschrieben worden ist. Und glaubt mir, das hat damals völlig anders ausgesehen als da auf dem Video. Also der Petersdom war natürlich nicht rum gewesen. Da sind Christen noch von der Gesamtbevölkerung her in einer Minderheit gewesen. Also da ist viel gegangen in der Zwischenzeit. Und sie haben das sehr gut erklärt, was die Situation war in dieser Gemeinde, in dieser christlichen Gemeinde in Rom, zur Zeit, wo der Paulus den Römerbrief schreibt. Und ich möchte das noch grafisch ein bisschen darstellen. Also wir haben hier eine Zeitachse, sagen wir so. Und etwa im Jahr 30, schätzt man, ist Jesus gestorben und auferstanden. Es ist nicht ganz klar, wann. Aber etwa im Jahr 30, sagen wir. Und dann haben sie im Clip haben sie die beiden Jahreszahlen genannt. Das Jahr 49 nach Christus, Jahr 54. Und im Jahr 57 etwa hat der Paulus den Römerbrief geschrieben. Und am Anfang der Christenheit sind ja vor allem Juden zum Glauben an Jesus gekommen. Und sie haben auch in den Gemeinschaften, die sie gebildet haben, eine eher jüdische Prägung von der Christenheit gehabt. Und ich brauche für die jetzt die rote Farbe. Die haben eben auch, wie wir es erklärt haben, in den 40er Jahren sind sie dann auf Rom gekommen. Und die Judenchristen haben eine wachsende Gemeinschaft gehabt von einer jüdisch prägten christlichen Gemeinde. Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Da hat eine jüdische Kultur gehabt, die haben oft zusammen gegessen und die haben wahrscheinlich koscher gegessen und das war sehr wichtig. Theologische Themen sind prägt von Fragestellungen, die aus dem Judentum herausgekommen sind, Beschneidung und andere Sachen. Und die Leitung, die prägt haben, das sind alles Juden gewesen, Leute aus dem jüdischen Hintergrund. Also ich sage es jetzt einmal menschlich, die an der Macht gewesen sind in dieser Gemeinde, das sind die Juden gewesen. Und die haben auch ein paar nicht-jüdische Menschen zum Glauben geführt, also Heiden, oder? Das ist ein negatives Wort heute, aber damals war es einfach ein Wort für alle, die nicht jüdisch waren. Also Heiden sind zum Glauben gekommen, ein paar wenige, die tue ich jetzt hier blau darstellen. Und dann ist das passiert, wo wir davon gehört haben, im Jahr 49 hat der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom rausgeschickt. Warum? Ein Geschichtsschreiber überliefert uns, dass die Juden gestritten haben wegen Christus. Jetzt, es ist nicht 100% klar, wer das war, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit ist es so, dass die Jesusgläubigen Juden, also die Roten, mit den anderen Juden gestritten haben wegen Christus, wegen Jesus Christus. Die haben grosse Debatten gehabt, die haben sich oft auch immer noch zusammen getroffen und von außen hat das ausgesehen, wie wenn das eine innerjüdische Auseinandersetzung wäre. Und der Claudius hat nass Erfolg irgendwann und hat gesagt, einfach alle Juden aus Rom raus. Tschüss, ihr müsst weg. 50'000 Leute minus in dieser Millionenstadt. Und dann ist es zu einem Schluss gekommen von der jüdischen Präsenz in Rom. Die sind gegangen, wer ist geblieben? Auf der christlichen Seite die Blauen. Oder? Und die haben die Gemeinde weitergeführt. Und die haben auch bald eine wachsende Gemeindebewegung gehabt. Viele Heiden zum Glauben geführt und haben eine blau prägte Gemeinde gebildet. Eine Gemeinschaft von Christen, die nicht mehr rot war, sondern blau, die nicht mehr prägt war von der Kultur, von der jüdischen Kultur, die nicht mehr prägt war von den gleichen theologischen Fragen. Und sie haben das Sagen gehabt, sie waren einflussreich in dieser Gemeinde. Und der spannende Punkt ist das Jahr 54. Da ist der Nero, der bekannte Kaiser Nero, Kaiser geworden und er hat die Juden wieder gesagt, sie können wieder kommen. Jetzt kommen die, und zwar Leute, die da Gemeinde gegründet haben, sind zurückgekommen, daher, und haben gemerkt, leck, was haben denn die aus unserer Gemeinde gemacht? Die ist ja nicht mehr rot, die ist blau. Was haben denn die da gemacht? Die essen völlig anders, theologische Themen sind völlig anders, sind sie echt theologisch noch richtig auf Kurs? Und überhaupt, das war doch unsere Gemeinde gewesen. Und jetzt kommen wir und haben nichts mehr zu sagen. Die Macht hat gewechselt von uns zu ihnen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr viele Fragen geweckt hat in ihnen. Ich tue da mal ein grosses Fragezeichen an. Und das ist etwas, wo sehr viele Gemeinden kennen. Das Bild, das wir hier haben. Und diese Situation hier auf dieser Höhe. Ich würde sagen, wir hier im Frauenfeld, in der Kirche im Frauenfeld, erleben Ähnliches. In den 80er und anfangs der 90er Jahren war eine Gruppe von Leuten einflussreich in dieser Gemeinde. Ich schaue relativ viel von denen an, von da vorne. Das ist Generation 55 aufwärts, 60 aufwärts. Die haben das Sagen gehabt, die haben den Stil definiert. Die haben definiert, wie es läuft, und die sind einflussreich gewesen, da bei uns in der Kishona. Mitte der 90er Jahre hat die Leitung von dieser Gemeinde, da habe ich nichts zu tun gehabt damit übrigens, hat gesagt, Kishona Frauenfeld muss sich auf ein jüngeres Segment von der Bevölkerung ausrichten. Und wir müssen den Stil ändern, und Kishona Frauenfeld haben gesagt, die muss blau werden. Und sie haben sie blau gemacht. Wie? Indem sie jüngere Leute vorne angestellt haben. Dann haben sie so Döckel angestellt wie mich. Oder? Und Kishona Frauenfeld ist blau geworden. Aber die Generation ist ja immer noch da. Und einige von euch haben gesagt, ja, um Himmels Willen, was machen denn die mit unserer Gemeinde? Was ist denn da passiert? Und ist ihre Theologie noch gut? Und sie haben uns die Macht weggenommen, wir sind entmachtet worden da innen. Ganz schwierige Gefühle, die da aufkommen können. Bei uns in der Kishona Frauenfeld ist das so eine Generationengeschichte, die wir da sehen, ähnlich wie die Auseinandersetzung im Rom vielleicht. Dort war es eher eine ethnisch-theologische Frage gewesen. In anderen Kreisen von der Christenheit haben wir auch so Lager. Man könnte vielleicht sagen, weiss was ich, oder? Da haben wir Pfingstler und Charismatiker und nicht Pfingstler und Charismatiker. Und die schauen aufeinander. Oder? Und die sagen, was sind denn hier für lahme Christen? Und die anderen sagen, was sind denn hier für elitäre Christen? Kennst du die Gefühle? Kennst du die Gedanken? Oder in der aktuellen Zeit gibt es eine grosse Debatte, und da gibt es auch mindestens zwei Lager, zum guten Glück gibt es auch noch ein paar mehr, die rund um die Frage der Homosexualität debattieren, innerhalb der Christenheit. Da gibt es die, die sagen, homosexuelle Schwule haben überhaupt nichts verloren in der Gemeinde. Dann hat es derjenige, die sagen, die Homosexualität ist völlig okay und sogar segnenswürdig. Man kann die sogar trauen, man muss sie trauen. Die reden miteinander, die schauen aufeinander ab. Die einen sagen, was sind denn hier für erzkonservative Hinterwäldler von vorgestern? Und die anderen sagen, was sind denn hier für Kompromissler mit der Welt, oder? Ihr lasst euch ein auf die Welt. Spürt ihr da? Da schaut man aufeinander ab. Und man könnte jetzt viele Beispiele nennen. Aber es ist in einer ähnlichen Situation hier, wo der Paulus jetzt den Römerbrief schreibt im Jahr 57. Schreibt der Paulus den Römerbrief in einer Situation, wo es eine grosse Gruppe hatte innerhalb der römischen Gemeinde, hauptsächlich Heiden. Das ist der grosse, lange Strich. Und eine Minderheit, die früher noch sehr einflussreich war in der Gemeinde, die Judenchristen. Oder zum Teil hat es auch Heiden gehabt, die eher eine jüdisch prägte Glaubensart übernommen haben. Das gibt es auch. Und es hat es, da hat es auch noch ein paar Juden, aber es ist so die grosse Hauptachse, die wir hier haben. Und die Frage ist, was gibt der Paulus dieser Gemeinde in dieser Situation? Und die Frage ist, was gibt der Römerbrief uns als Gemeinde hier in Frauenfeld oder uns als Christenheit mit denigen Arten von Spannungen, die rum sind? Und die Antwort finden wir im ersten Vers bereits schon. Und jetzt gehen wir in den Römerbrief rein und wir schauen heute die ersten 3,5 Kapitel an. Keine Angst, da lesen wir nicht alles, sondern ich versuche ausgewählte Abschnitte euch vorzulesen, die uns den Fluss von diesen ersten 3,5 Kapitel preisgeben. Und im allerersten Vers sehen wir bereits schon, was der Paulus dieser Gemeinde da bringt. Da lesen wir, Paulus, Knecht Jesu Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt was? Das Evangelium Gottes zu verkündigen. Also was bringt der Paulus dieser Gemeinde in dieser Situation? Er bringt ihnen das Evangelium. Gottes. Und das habe ich spannend gefunden. Das ist etwas von dem, was mich fasziniert hat an diesem Brief. Wenn wir Probleme haben mit unserem Glauben oder zwischenmenschlichen Beziehungen oder Probleme haben in der Gemeinde, dann gehen wir oft etwas Neues suchen, etwas, was wir noch nie gehört haben. Wir lesen Bücher, wir schauen YouTube-Clips, wir gehen an Konferenzen und nichts gegen das ist immer wieder auch gut. Aber wir suchen wie in der Bibel etwas, was wir noch nie gesehen haben. Etwas Neues, etwas, was uns hilft, mit unserem Glaubensleben zu Schlag kommen. Und der Paulus bringt da in dieser Situation nicht etwas völlig Neues, sondern was bringt er? Er bringt das Evangelium. Er bringt etwas, was sie schon kennt haben. Etwas, was am Anfang von ihrem Glaubensleben bereits schon bekannt war. Am Anfang von ihrem Glaubensleben ist das Evangelium schon wichtig. Und er sagt in dieser Situation, ihr müsst nicht irgendetwas Neues haben. Ihr müsst euch auch da zurückerinnern, was am Anfang von eurem Glaubensleben wichtig war. Und ihr müsst vielleicht einen neuen Blick bekommen auf das Evangelium. Und das denke ich mir auch für uns wichtig. Konferenzen sind gut, Bücher sind gut, Internetpredigten auch, unsere besonders. Aber manchmal müssen wir etwas Neues entdecken. Manchmal gibt es etwas Wichtiges, ein wichtiges Thema in der Bibel, vielleicht auch ein Nebenthema, das wichtig ist für unsere Situation und unser Problem. Aber könnte es sein, dass wir manchmal vergessen, dass das, was eigentlich wichtig wäre in der Herausforderung von unserem Leben oder von unserer Gemeinde, das Evangelium ist? Wann hast du das letzte Mal ein Problem gehabt im Glauben und überlegt, was sagt jetzt das Evangelium zu dieser Situation? Wann hast du den Gedanken das letzte Mal gehabt? Vielleicht bin ich unfair. Ich höre die Leute nicht so reden. Die Leute kommen nicht zu mir und sagen, Paul, ich habe ein Problem, ich habe einen Konflikt, ich komme in meinem Glauben nicht weiter. Was sagt echt das Evangelium zu dieser Situation? Das höre ich nie. Und ich finde es spannend, dass der Paulus die unwahrscheinlichen Herausforderungen von dieser Gemeinde nimmt und sagt, was sagt das Evangelium dazu? Was bedeutet das Wort Evangelium? Einige wissen es vielleicht, das bedeutet gute Nachricht. Das kommt von einem griechischen Wort, Evangelion, und das hat nichts anderes bedeutet als gute Nachricht. Wir kennen das gut, das Konzept. Ich habe ein paar gute Nachrichten aus dem Foyer geholt, ein paar Evangelium. Da ist die gute Nachricht von der Geburt von Nils, oder? Das ist eine gute Nachricht. Sind ihr einverstanden? Ist das eine gute Nachricht? Ja, und dann haben wir noch die Geburt von Joas, oder? Der ist gerade dort hinten irgendwo, glaube ich. Das ist eine gute Nachricht. Das ist das Evangelium vom Joas, oder? Und das Wort Evangelium an sich bedeutet einfach mal gute Nachricht. Nicht mehr und nicht weniger. Der Paulus sagt natürlich, das, was ich euch gebe, ist nicht das Evangelium von der Geburt von Nils oder so, oder vom Joas, sondern das Evangelium Gottes. Da im Vers 1, im Vers 9 sagt das Evangelium vom Sohn Gottes. Und in den ersten anderthalb Kapiteln kommt das Wort Evangelium häufig vor. Und am Schluss vom Buch. Und das Evangelium ist ein Schlüsselkonzept im Römerbrief. Und da, dunkt es mir, ist etwas ganz Wichtiges. Die Christen, die haben das Evangelium ja schon zum Teil 10, 20, vielleicht 30 Jahre kennt, wo der Paulus das schreibt. 30 nicht gerade, aber 20. Und er sagt, ihr müsst das Evangelium nochmal neu anschauen. Ihr, die das schon 20 Jahre kennt. Und es kann sein, dass wir das auch müssen. Und das ist unser Gebet, auch als Team jetzt auf diese Serie her, dass die Kraft vom Evangelium uns nochmal ganz neu berührt. Und da ist ganz etwas Wichtiges, was man anschauen muss, wenn man in christlichen Kreisen gross geworden ist oder geprägt worden ist, die aus der Reformation herauskommen, haben wir ein ganz bestimmtes Verständnis vom Evangelium. Und dieses Verständnis vom Evangelium, wenn du dich schon damit befasst hast, ist vermutlich so etwas, Jesus ist gestorben am Kreuz für meine Sünden, damit ich durch den Glauben kann gerechtfertigt sein und gerettet bin und in den Himmel komme. Das ist wahrscheinlich etwa so das Konzept vom Evangelium. Und das ist es natürlich auch. Der Paulus redet von dem und wir werden es nachher auch sehen. Aber beim Paulus ist Evangelium etwas noch viel Größeres als nur das. Es geht ihm viel mehr als nur das persönliche Heil und die Geistlichkeit von Einzelpersonen. Das Evangelium ist eine Nachricht von etwas, was schon passiert ist. Und zwar, dass Jesus Christus durch seine Auferstehung Gottes neue Schöpfung bereits schon angefangen hat. Die Juden haben erwartet, dass es am Schluss der Zeit ein Gericht gibt und dann tut Gott die neue Welt erschaffen, die neue Schöpfung gründen. Und die Juden, und das war hochkomplex für sie, die haben gemerkt, hey, in dem Jesus hat Gott da, wo man denkt, haben wir schon am Schluss, bereits jetzt schon angefangen. Und die gute Nachricht war, das ist bereits schon passiert. Eine gute Nachricht ist ja etwas, ist eine Nachricht von etwas, was schon passiert ist. Und der Aufruf vom Evangelium an uns ist, anfangen so zu leben, im Licht der Tatsachen, die bereits schon passiert sind. Wenn ich jetzt wieder die Eltern von Joas nehme, oder? Nachdem dass der Joas geboren ist, haben sie anders angefangen zu leben. Das ist einfach klar. Mit der Geburt von Joas ist klar gewesen, wir können nicht mehr weiterleben wie bis vor der Geburt an. Jetzt müssen wir anfangen, anders zu leben. Das ist ganz klar. Also die Geburt von Joas verändert ihre Welt. Und sie leben den neuen Grundvoraussetzungen entsprechend. Und mit dem Evangelium ist es ähnlich. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus der Geschichte, wo uns hilft, das zu verstehen. Ich habe hier zwei Leute, den Octavian und den Marcus Antonius. Viele wissen, der Cäsar, der Julius Cäsar, der ist ja ermordet worden. Gell? Das war ein römischer Kaiser, der ist ermordet worden. Und der Octavian war sein Adoptivsohn gewesen, und der Marcus Antonius war ein guter Freund von ihm. Und die haben das Weile lang da so zusammen noch weiter in einem Triumvirat regiert in Rom. Und dann hat es angefangen zu krachen und die zwei sind aufeinander los. Und die Frage war, was passiert. Und ganz Rom hat gesehen, dass die beiden Top-Leute aufeinander losgehen, anfangen Krieg führen gegeneinander, einen Zivilkrieg. Und die haben gespannt gewartet, wer gewinnt. Und je nachdem, wer gewinnt, wird Rom anders aussehen. Und wird unser Leben in Rom völlig anders verlaufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Unsere beiden Chefs sind aufeinander los. In einer Firma kannst du dir das gerade so vorstellen. Und dann ist es passiert, und das ist interessant, der Octavian hat den Marcus Antonius 31 vor Christus in Actium in Griechenland geschlagen. Das war in Griechenland, eine grosse Seeschlacht. Und er hat dann aber noch 3 Jahre lang Aufraumarbeiten machen müssen. Er ist bis auf Ägypten runter, weil der Marcus Antonius ist mit der Kleopatra abgehauen. Die Geschichte kennt ihr vielleicht auch. Und der Octavian, der Sieger, der hat noch 2 bis 3 Jahre lang Aufraumarbeiten gemacht, im ganzen Bereich dort. Und in Rom ist er noch nicht zurückgekommen. Auf Rom ist er erst 3 Jahre später zurückgekommen. Das heisst, die Menschen in Rom haben gespannt gewartet auf die Nachricht, wer hat gewonnen. Und dann ist die Nachricht irgendwann gekommen. Für die einen war das eine gute Nachricht, die nämlich Fan waren von Octavian. Für die anderen war es eine schlechte Nachricht, die Fan waren von Marcus Antonius. Und die einen haben beide nicht gern gehabt und für sie war alles schlechte Nachricht. Aber die Nachricht ist gekommen und sie haben gewusst, der Chef, der kommt irgendwann. Und 3 Jahre lang haben die Menschen in Rom Zeit gehabt, sich einzustellen auf die neuen Grundvoraussetzungen in der Welt von Rom. Und man kann da gute Parallelen ziehen zu Jesus Christus. Jesus Christus ist gestorben, das ist in der Vergangenheit passiert und das ist eine gute Nachricht für die ihn gern haben. Das ist das Evangelium, das der Paulus sagt. Und er kommt wieder und wird da zu Ende führen, wo er angefangen hat. Und wir leben in der Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit reorganisiert sich sehr, sehr vieles. Zum Beispiel in Rom hat man dann gemerkt, wir werden umschalten von einem Triumvirat zu einem Einzelherrschertum. Und das Gesamtsystem in Rom hat sich angefangen zu verändern, noch bevor dass der Octavian überhaupt richtig angekommen ist. Und wenn wir das Evangelium hören und lesen im Römerbrief, ist wichtig, dass man vielleicht einmal denkt, es ist mehr als das, was ich bis jetzt gedacht habe. Es geht nicht nur darum, es geht auch darum, aber nicht nur darum, dass ich persönlich gerettet bin. Und was links und rechts von mir passiert, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Sondern das Evangelium ruft die ganze Welt in die Nachfolgschaft. Die ganze Welt, die Erde, das Universum, steht unter völlig neuen Vorzeichen, weil Jesus Christus auferstanden ist und Gott seine neue Schöpfung angefangen hat. Und es ist wichtig, wenn wir das Evangelium werden anschauen und verstehen, dass wir viel, viel breiter denken, vielleicht als wir bis jetzt das gemacht haben. Und ich wünsche euch, wenn ihr dann der Römerbrief lesen und zum Beispiel zu Kapitel 8 kommen, dass ihr merkt, das Evangelium war viel mehr gewesen, als das, was ich bis jetzt vielleicht gedacht habe. Das, was ich bis jetzt gedacht habe, ist es auch. Aber es hat noch neue Sachen drin, die habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Und das ist denen da eben vielleicht ähnlich gegangen. Die haben das Evangelium schon gekannt, die haben es schon lange gekannt. Aber sie haben nur einen Brief gebraucht von Paulus, um ihnen die volle Breite vom Evangelium kundzutun. Gut. In der ersten Vers stellt sich der Paulus vor und er schreibt übrigens den Brief an eine Gemeinde in Rom, die er selber nicht gegründet hat und nie besucht hat. Er war noch nie dort gewesen. Und er erklärt dann so ab Vers etwa 8, dass er auch mal wette, Trümmer besuchen. Er sagt im Vers 10, denn Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch nach Rom zu kommen. Er ist am Schluss vermutlich von seiner dritten Missionsreise. Er ist in Griechenland, vermutlich in Korinth, schreibt er den Brief. Und er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom, unter anderem wegen diesen Spannungen, die da sind, aber auch als Ankündigung, ich komme zu euch. Und ich komme zu euch nicht nur, um euch Grüezi zu sagen, sondern um euch vorwarnen, ich möchte euch als Gemeinde, als Missionsausgangsbasis für Mission nach Spanien. Das erklärt er am Schluss vom Römerbrief. Also da haben wir quasi den Chef, der einen Brief schreibt und sagt, ich will zu euch kommen, aber ich will euch involvieren in etwas. Und das ist ja weise, gell? Wenn man ein wichtiges Gespräch hat über etwas, da tut man zuerst anrufen oder man schickt ein SMS oder ein E-Mail, um zu sagen, du, ich möchte mit dir gerne über das reden. Und das ist so quasi wie ein ausführliches SMS, wo da der Paulus der Gemeinde in Rom schickt, damit der Herr Apostel nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen an der Tür steht und sagt, hey, liebe Leute, wir gehen ab auf Spanien miteinander, oder? Gut. Also, er beschreibt so von seinen Plänen und das Schöne finde ich da, ist, dass da wieder das evangeliumsbestimmende Element ist. Der Paulus hat gewusst, alle Menschen müssen jetzt hören, dass die Welt in einem neuen Grundzustand sich befindet. Und überall, dort Jerusalem, die heutige Türkei, Griechenland, habe ich überall das Evangelium verkündet, erklärt er. Und jetzt muss ich dort hingehen, wo dann noch nicht bekannt ist. Oder? Und das war Spanien, wo er im Blick hatte. Und die müssen das Evangelium hören in Spanien. Und das Spannende ist, dass der Paulus eine Gemeinde, die grosse Spannungen hatte, involvieren in eine missionarische Aktivität. Und das ist ganz etwas Wichtiges, gerade auch für Christen oder für Gemeinden, die Spannungen haben, ist, dass sie sich nicht nur um sich selber drüllen und um Fragen drüllen, die sie vielleicht gar nicht lösen können oder nur halb lösen können, sondern dass sie den Blick nach außen wenden und miteinander das Evangelium verbreitet. Weil man könnte jetzt über ganz vieles reden in einer Gemeinde. Man könnte auch darüber reden, zum Beispiel, ob die Farbe von denen vom Boden gut ist. Und man könnte über sehr, sehr vieles streiten. Aber wenn man sagt, wir wollen hauptsächlich das Evangelium, Botschaft, dass Gott einen neuen Grundzustand von der Welt errichtet hat, die neue Schöpfung angefangen hat, weitergeben, dann ist es plötzlich vielleicht nicht mehr so wichtig, wie das Pfad vom Boden ist oder von den Vorhängen. Nicht, dass das unwichtig ist, aber es ist nicht zentral. Und der Paulus ruft die Gemeinde bereits schon in eine neue Einheit rein, dadurch, dass er sagt, kommt, wir wollen miteinander etwas in Spanien unternehmen, damit Menschen das Evangelium hören. Dann kommen wir zu einem berühmten Vers, Kapitel 1, Vers 16. Und da sagt er, zu dieser Botschaft vom Evangelium bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Da haben wir das Persönliche. Jeder Mensch, der glaubt, Rettung bringt. Und jetzt ist spannend. Er sagt, das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Warum sagt er den zweiten Satz? Er hätte ja einfach können den zweiten Satz weglassen. Warum bringt er den? Der hat eben die Situation kennt in Rom. Der hat gewusst, da gibt es genau ein Problem an dem Punkt. Da gibt es Juden und Nicht-Juden, die im Konflikt sind miteinander, innerhalb der Gemeinde. Und ich habe da einen Auftrag, vom Evangelium her, diese Situation zu beleuchten. Ich hebe das Evangelium an diese Situation an. Und wir sehen dann, dass er das Evangelium anfängt zu erklären. Lesen wir das Evangelium nach dem Paulus. 1, Vers 18. Da kommt das Evangelium. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Hä? Gute Nachricht? Wirklich? Ich habe gemeint, jetzt kommen gute Nachricht. Aber da ist die Rede vom Zorn Gottes. Und der Paulus redet dann davon, dass der Zorn Gottes sich ausdrückt, indem er den Menschen preisgibt. In seinen eigenen Willen, in den Willen vom Mensch. Deshalb hat Gott sie, es sind ja dann da noch Vers dazwischen, den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben. Und wenn Gott den Mensch freigibt, den Neigungen von seinem Herz einfach freien Lauf zu lassen, dann wird es schlimm. Und ihr müsst das selber lesen, Die Liste, ich zeige nur einen Ausschnitt. Ein Fazit von Paulus ist da: Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist, bei den Menschen. Und darüber steht Gottes Zorn, sagt der Paulus. Gute Nachricht? Die gute Nachricht fängt mit einer schlechten Nachricht an. Mit der Nachricht vom Zorn Gottes. Und das ist eine Frage an uns. Ist der Gott, an den wir glauben, einfach nur noch ein Kuschelgott? Wo nie, darf ich das Wort brauchen, zornig wird über Ungerechtigkeit in dieser Welt. Jetzt ist wichtig, dass wir da einen kurzen Moment innehalten. Wie ist es denn bei Sachen, wo uns allen ganz klar ist, dass das Unrecht ist, bei Kindesmissbrauch, bei Vergewaltigung, bei Völkermord? Ich glaube, wir müssen froh sein, dass Gott dort zornig wird. Schlimm wäre es, wenn er es nicht werden würde. Dann wäre es nicht gut. Das Problem, das wir haben, und da wird Paulus dann sagen, ist, dass wir alle auf der falschen Seite stehen von dem Ganzen. Aber zum Glück wird noch einer zornig über Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn Gott das nicht mehr würde, dann hätten wir ein Problem. Dann könnten wir ihm nicht mehr vertrauen. Wir werden ja manchmal auch verrückt, oder? Vielleicht bin ich da der Einzige da drin, aber wir werden ja vor allem verrückt, wenn uns Unrecht da wird, wenn wir unfair behandelt werden. Also das Verrücktwerden, das kennen wir. Das Zornigwerden Gottes ist noch leicht anders. Er wird nur zornig über Ungerechtigkeit. Immer nur über Ungerechtigkeit. Wir dürften manchmal vielleicht auch noch ein bisschen zorniger werden über Ungerechtigkeit in dieser Welt. Nicht nur dann, wenn wir unfair behandelt worden sind und jemand nicht so nett war, vielleicht mit uns zum Beispiel. Also wir haben hier eine Lehre und die Frage ist, gefällt uns die? Der Paulus, und da müssen wir einfach an uns anlassen, fährt das Evangelium mit dem an. Das Evangelium, die gute Nachricht, fährt mit einer schlechten Nachricht an. Und immer wenn das kommt, hat es Leute, die sich daraus rausnehmen wollen, die daraus rausschleifen wollen. Und jetzt lesen wir Kapitel 2, Vers 1, da sagt der Paulus, deshalb darfst du, und ich frage, zu wem das jetzt da redet, allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das verurteilst. Also, was macht er da? Der Paulus ist schon erfahren und weise geworden. Und er weiß, dass wenn man so eine Liste von Sünden aufführt, dann wird es ein paar haben, die sagen, jawohl, Paulus, du es predigen. Die Leute sind schlimm. Und ich bin einverstanden mit dir. Und sie machen es auf eine Art fast, um sich wieder besser darzustellen. Und der Paulus fährt jetzt anderthalb Kapitel an, sich zu wehren und sagt, halt, stopp, alle sind schuldig geworden. Etwas, was er einführt, das sehe ich euch nicht vor, ist das Gesetz, Torah. Das wäre vom Alten Testament her das Gesetz. Und er erklärt dann im Kapitel 3, dass das Gesetz so etwas ist wie ein Spiegel. Etwas, was uns hilft, zu merken, dass wir schuldig sind. Jetzt, wenn ich auf euch zeige und sage, wer darf ich jetzt näher als Beispiel, das ist jetzt die Frage, Roman, du bist schuldig, oder? Du bist ein Sünder, ich mache so. Was ist, wenn jetzt ein Spiegel reinkommt? Und ich habe einen mitgenommen, natürlich. Also ich zeige jetzt auf den Roman, gellet? Du bist schuldig. Und jetzt nehmen wir den Spiegel reinnehmen. Was zeigt mir der Spiegel? Autsch. Ihr könnt es selber ausprobieren, wenn ihr wollt, nachher. Ihr könnt ja mal auf mich zeigen. Da sieht man sich selber. Merkt, Moment mal, wenn ich auf andere zeige und andere verurteile, kommt das Gesetz rein und hilft mir zu verstehen, dass ich auch. Und das ist genau das Argument, das Paulus jetzt stark aufbaut. Jetzt nimmt der Spiegel wieder weg. Und meiner Frau noch nicht verraten, dass ich den mitgenommen habe. Ich hoffe, es ist alles gut in der Wohnung. Das ist genau das Argument, das er macht. Besonders religiöse Menschen wollen immer schleifen über die moralische Schiene und sich besser darstellen als die anderen. Und wir lesen den zweiten Teil jetzt von dem Vers 1. Das ist jetzt immer noch Römer Kapitel 2, Vers 1. Denn wer du auch bist, egal wer du bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, oder? Wenn ich auf dich zeige, Roman, sprichst du dir selbst das Urteil. Warum? Weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Und jetzt fordert das Argument an, und ihr müsst es lesen. Es ist hochspannend. Ich zeige euch einen weiteren Ausschnitt aus dem Kapitel 2. Er redet jetzt da zu einer Gruppe und er nennt explizit, wer er meint. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Also von wem redet er? Er redet sicher auch zu den Juden allgemein, aber er redet sehr konkret auch zu denen in der Gemeinde, die da sind. Und er sagt jetzt da Sachen, wo, wenn wir das Wort Jude würden ersetzen mit Christ oder Mensch in der Chishona Frauenfeld, da würde auf sehr viele von uns zutreffen. Das ist erschreckend. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude oder ein Christ bist. Du fühlst dich sicher. Warum? Weil du das Gesetz hast, weil du die Bibel hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Bist du da? Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die in der Finsternis sind. Haben wir das Gefühl, wir müssen da? Ja. Müssen wir. Du redest voller Stolz vom Gesetz, von der Bibel, von der Schrift, wo wir haben und die anderen haben es nicht. Und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt. Euretwillen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie es den jüdischen Christen gegangen ist vielleicht, wo sie da gehört haben. Das ist der Super-GAU, der da kommt. Wegen euch Juden wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Wir kennen Gott. Lebst du so, dass vielleicht Gottes Name in unserer Umgebung auch in den Schmutz gezogen wird? Eine der Gefahren beim Römerbrief ist, dass Christen die ersten Kapitel lesen und sich völlig rausnehmen. Sie probieren immer zu schleifen. Das gilt für die Juden, was da steht. Das gilt für die anderen. Und sie begehen genau den gleichen Fehler. Darf ich so sagen? Ich begann genau den gleichen Fehler wie die Gruppe dort in Rom. Sie wollen sich rausnehmen vom Urteil Gottes, dass wir alle Sünder sind und dass keiner eine Chance hat vor Gott. Paulus sagt dann im Kapitel 3, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil? Die haben gesagt, wir haben einen Vorteil. Es müsste röter werden da. Weil wir Recht haben. Und Gott hat uns die Schrift gegeben. Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Paulus, das ist da, was er sagt. Wir sind es ganz und gar nicht. Es gibt einen anderen Ort im gleichen Kapitel, wo er sagt, doch, wir haben das Gesetz bekommen, aber seine Schlussfolgerung am Schluss ist die. In Bezug auf das, was wichtig ist, sind wir nicht im Vorteil. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Alle. Die und die anderen, die nicht in der Gemeinde sind, ebenfalls. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Römer 3, Vers 23, sehr bekannter Vers. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was macht der Paulus da? Ich glaube, er macht etwas sehr Liebevolles. Er bringt alle Parteien auf die gleiche Augenhöhe. Im Konflikt. Er hebt das Evangelium an und er bringt alle auf die gleiche Augenhöhe. Wie? Er sagt, wir sind alle Sünder. Keiner von uns hat einen religiösen Vorteil, keiner von uns hat einen ethnischen Vorteil. Wir sind alle auf gleicher Augenhöhe. Und er versucht zu verhindern, dass die Roten auf die Blauen runterschauen und dass die Blauen auf die Roten runterschauen. Solange da im Gefälle ist, gibt es da keine Lösung. Das Evangelium fährt aber mit ziemlicher heavy Botschaft an. Und wir werden auch da schliessen. Wir gehen nicht in hoffnungsvollen Teil über. Das machen wir dann nächste Woche. Weil der Paulus fährt das Evangelium da an. Und wenn wir das Evangelium nicht dort anfangen, werden wir auch die Kraft vom Evangelium und die Schönheit und die Fülle vom Geist und alles von dem, was kommt, nicht erleben können. Da gibt es wirklich keine Abkürzungen. Wir müssen den gleichen schweren Weg gehen, wie die, die das empfangen haben damals. Und die Aufforderung von Paulus ist einfach da. Schaffst es du auch so zu machen? Zu sagen, jawohl, ich bin auch ein Sünder. Und darum bin ich nicht besser als die Älteren in der Gemeinde. Ich bin nicht besser als die Jungen in der Gemeinde. Ich bin auch ein Sünder. Ich bin auch ein Sünder. Ich höre auf, abzuschauen auf Charismatiker und Pfingstler. Ich bin auch ein Sünder. Ich höre auf die konservativen, altbachenen Christen abzuschauen, die den Heiligen Geist nicht kennen. Ich bin auch ein Sünder. Ich höre auf die, die theologisch anders schlicken, abzuschauen, die bei der Homosexualitätsfrage anders schlicken als ich. Der Paulus macht etwas Radikales. Er holt uns alle auf die gleiche Augenhöhe. Aus vielen verschiedenen Gründen, aber unter anderem aus einem Grund. Um einen Konflikt zu klären. Jeder Konflikt, der mit Gefällen stattfindet, kommt nicht zu einer Lösung. Ich hebe euch das als Vorschlag an. Und wir hören auch da auf. Ich weiß gar nicht, wie ich die Predigt aufhöre. Ich habe mir es x-fach überlegt. Aber wir stoppen einfach dort, wo der Paulus aufgehört hat. Und wir halten das aus. Und meine Bitte an uns ist, dass wir uns nicht vorschnell rausnehmen und sagen, der ganze erste Teil vom Römerbrief, der betrifft uns nicht. Er ist ja immerhin in der Bibel. Und er ist für uns aufbewahrt worden. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Aber kommt nächste Woche nochmal. Weil der Römerbrief geht weiter. Und wir haben dann wieder eine Live-Sendung aus Rom. Der wird dann sowieso lässig. Aber wir hören hier auf, heute. Du und ich, wir sind Sünder. Und erst, wenn wir das voll anerkennen, kann dann nachher die Kraft vom Evangelium voll durchbrechen in unserem Leben und in den Herausforderungen, die wir haben. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, ist ein schwieriger Text gewesen, heute. Und es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt mit dir zu reden, mit den richtigen Worten. Aber ich probiere es trotzdem und ich möchte dir danken für das Evangelium heute Morgen. Und ich möchte dir unser Vertrauen zum Ausdruck bringen, dass du schon weißt, wo das Evangelium anfängt. Nämlich bei einer beunruhigenden Nachricht, dass du Ungerechtigkeit siehst in dieser Welt. Du gibst Acht auf das, wie wir leben. Und es sind nicht nur die anderen, sondern es sind auch wir. Es bin auch ich. Der schuldig geworden ist. Und dein Urteil über mein Leben in Bezug auf das, was ich tue, ist ganz, ganz klar. Ich habe deinen Zorn verdient. Und ich will dich bitten, dass du durch deinen Geist uns hilfst, das richtig zu nehmen, heute Morgen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, mit der Entwicklung von dem Römerbrief selber persönlich mitzugehen. Den Umfang vom Evangelium zu verstehen. Zu verstehen, warum dass es dann im Kapitel 6 und 7 und 8 zu so grosser Kraft kommt, weil es eben da bei dem Punkt anfängt, den wir heute angeschaut haben. Und ich bitte dich, dass du uns gewundrig machst, um neu in diesem Buch hineinzulesen, ganz persönlich auch. Und darin hineinzugehen und einfach zu entdecken, was du in diesem Brief geschrieben hast. Weil letztlich redet ja nicht der Paulus zu uns, sondern du selber, Vater im Himmel, redest zu uns durch dein Wort. Merci vielmals.